dass mir auffällt, dass bei euch einfach fröhlich ist. Dass ihr freundlich miteinander umgeht. Das fällt auf. Meiner Frau auch gleich aufgefallen. Und ich will euch sagen, behaltet das bei. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Das soll deutlich werden und das ist wunderbar bei euch. Gefällt mir sehr gut. So, jetzt geht's los. Die Tüte mit den Gummibärchen war eigentlich für alle drei Kinder gedacht. Aber sie aß für ihr Leben gern Gummibärchen. Und dann war es so ganz einfach. Die Tüte eingesteckt, auf die Toilette gegangen, zugesperrt. Und dann war sie ganz allein. Eine Tüte Gummibärchen, komplett. Beim Abendessen fragte der große Bruder, wo sind eigentlich die Gummibärchen hingekommen? Alle zucken mit den Schultern, sie auch, keine Ahnung. Dann aber, als sie ein Taschentuch herausholen wollte, flog die leere Tüte auf den Boden. Nur schnell am Computer etwas bestellen wollte er, so surft er durch das World Wide Web, diesen und in jenen Shop. Und irgendwie kommt er auf eine Seite, auf die er gar nicht kommen wollte. Offensichtlich eine Seite von Frauen, die an Textilmangel leiden. Es sind es nur Bilder, klick, klick, dann sind es Videos, klick, klick und immer tiefer ist er in dem Sumpf. Dann macht es wieder Klick, diesmal ist es die Türklinke. Seine Frau steht hinter ihm. Fällt aus allen Wolken, ertappt in einem peinlichen Moment. Es gibt im Leben wenig, was uns den Puls höher schlagen lässt, als wenn wir in einem peinlichen Moment ertappt werden. Möchten den Ausweg suchen und finden ihn gerade nicht. Ertappt in einem peinlichen Moment. Davon werden wir jetzt hören. Ich lese aus Johannes 8, die Verse 2 bis 11. Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn und er setzte sich und begann zu lehren. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer bringen eine Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde, und stellen sie in die Mitte. Sie sagen: Meister, diese Frau ist eine Ehebrecherin, sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Anklage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn zu erheben. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als erstes. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch dastand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Er richtete sich auf. Wo sind sie geblieben? Fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus: Ich verurteile dich auch nicht, du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Johannes beginnt diese Geschichte völlig unspektakulär. Es ist früh am Morgen, Jesus lehrt wie am Vortag im Tempel. Der Tempel ist für die Juden ein heiliger Platz. Hier suchen sie die Gegenwart Gottes. Dass dort Rabbiner die Menschen lehrten, ist nicht unüblich. Unüblich jedoch, dass alles Volk zusammenkommt. Dies allein lässt die Gegner von Jesus schon vor Wut kochen. Schon am Tag vorher wollten sie Jesus nämlich verhaften. Sie hatten die Tempelwache dazu beauftragt, doch die kommen mit leeren Händen und einer sehr peinlichen Erklärung zurück. Johannes 7, 46, die Soldaten entschuldigten sich: Noch nie hat ein Mensch so geredet wie dieser Mann. Jesus also war bedroht. Und doch ist er wieder im Tempel. Er sitzt vermutlich in einer der Hallen am Boden und eine große Masse Menschen um ihn. Dann aber kommt Bewegung ins Spiel. Die Schriftgelehrten und Pharisäer, so sagt der Text, tauchen auf. Es sind diejenigen, die hier im Tempel das Sagen haben. Sie kommen wie am Vortag, aber diesmal haben sie etwas dabei. Wie ein Spieler eine Trumpfkarte dabei hat, so haben auch sie etwas in der Hand, beziehungsweise fest im Arm. Was jetzt passiert, das ist so dicht, das geht so nah, dass Johannes ab jetzt im Präsens, in der Gegenwartsform schreibt. Sie bringen, sie stellen, sie sagen. Was jetzt passiert, wird jedem Leser, der ein Herz hat, unter die Haut gehen. Die Trumpfkarte, die sie mit sich führen, ist eine Frau. Gerade eben beim Ehebruch ertappt. Die Frau selber wird interessanterweise nicht beschrieben. War sie groß oder klein? War sie jung? Schon älter? Wie war ihr Name? Wo kam sie her? Es ist die namenlose Frau und das passt. Passt zum Geschehen, denn die Frau selber interessiert die Pharisäer herzlich oder sagen wir besser herzlos wenig. Es geht ihnen überhaupt nicht um die Frau. Was sie interessiert, das ist der Fall der Frau. Und ein Fall war es, ja, gefallen war sie, ganz sicher. Zuerst in die Hände eines Mannes, aber es waren die verkehrten Hände, es war nicht ihr Mann. Und dann in die Hände der Pharisäer. Gefallen war sie, ganz sicher, in Schuld. Und es gab keine Ausrede. Wer gefallen ist, dem wird entweder aufgeholfen oder er wird noch mehr niedergetrampelt. Und was dieser Frau droht, das war klar. Hier war niemand, der ihr aufhelfen möchte. Wenn Menschen in Rosthal fallen, dann wird entweder aufgeholfen oder sie werden niedergetrampelt. Wofür ist eure Gemeinde wohl bekannt? Dass ihr Menschen aufhelft? Schon geht es los, das Niedertreten dieser gefallenen Frau. Alles Volk ist um Jesus versammelt. Und dann stellen sie diese Frau in die Mitte. Stellt euch die Situation vor. Die Frau steht in der Mitte. Sie ist den Blicken allen Volkes ausgeliefert. Alle sehen sie. Wenn sie sich in den nächsten Wochen auf der Straße blicken lässt, dann wird man vor ihr ausspucken oder sie anspucken. Allein diese Demütigung wäre wohl für jede Frau auf dieser Welt eine wohl unvorstellbare Situation, so verletzend. Aber es kommt noch schlimmer. Jetzt lassen die Pharisäer die Katze aus dem Sack. Im Gesetz des Mose ist uns befohlen, sagen sie, eine solche Frau zu steinigen. Jesus, was meinst du? Die Pharisäer hatten in diesem Fall das Gesetz, die Bibel, Gottes Wort, seine Schrift. Auf ihrer Seite, wie oft haben wir beim Niedertrampeln Gottes Wort auf unserer Seite. Erschreckend. 3. Mose 20, 10, wenn jemand die Ehe bricht mit der Frau seines Nächsten, so sollen beide des Todes sterben, Ehebrecher und Ehebrecherin, weil er mit der Frau seines Nächsten die Ehe gebrochen hat. 5. Mose 22. Wenn jemand dabei ergriffen wird, dass er einer Frau beiwohnt, die einen Ehemann hat, so sollen sie beide sterben, der Mann und die Frau, der er beigewohnt hat. Kleine Zwischenfrage. Wo ist eigentlich der Mann? Warum steht die Frau hier allein? Die Mosestellen sagen doch, beide sollen gesteinigt werden. Seltsam, oder? Allein steht sie, diese Frau, die Blicke auf sie gerichtet. Alle wissen, was sie getan hat. Und vermutlich denken die meisten, sie hat die Strafe wohl verdient. Wenngleich es damals Scheidungen und Prostitution gab, wurde die Ehe im Volk hochgeachtet. Nach rabbinischer Auffassung konnte Ehebruch durch keine Tugend, durch keine Tat wieder gut gemacht werden. Da war man sich einig. Ehebrecher landen in der Hölle. Da gibt es kein Zurück. Was denkt und fühlt diese Frau in diesem Augenblick? Ich vermute, es wäre ihr am liebsten, dass sie endlich die Steine in die Hand nehmen, damit das Ganze ein Ende hat. Fangt doch an. Soweit uns heute bekannt ist, wurde damals Ehebruch nicht durch Steinigung bestraft. Ohnehin durften die Juden gar keine Todesurteile aussprechen. Dafür brauchte es immer die Zustimmung der römischen Machthaber. Wichtig ist hier der genaue Wortlaut der Pharisäer. Im Gesetz hat, so sagen sie, Mose uns allen befohlen. Uns. Darauf kommt es hier an. Sie sagen, jeder, der sich als Jude bezeichnet, muss doch dieses Gesetz anerkennen. Damit wird klar, worum es ihnen eigentlich geht. Sie sagen indirekt, Jesus, jetzt musst du beweisen, dass du einer von uns bist. Jetzt zeigt es sich. Erkennst du unser aller Gesetz an? Unser Wort Gottes? Dann bist du einer von uns. Oder nicht? Der Jünger Johannes steigt an dieser Stelle kurz aus dem Geschehen aus. Er gibt uns eine Erklärung. Es ging den Pharisäern weder um die Frau noch um die Frage, wie in diesem Fall zu entscheiden wäre. Das war gar nicht ihr Thema. Sie hatten ein Ziel und sie standen kurz davor, dieses Ziel zu erreichen, Jesus nämlich abzuservieren. Die Falle, die sie ihm gestellt hatten, war 100% sicher. Da kam er nicht mehr raus. Egal, wie Jesus sich jetzt positioniert, mit dem nächsten Zug ist er schachmatt. Egal, ob links oder rechts. Sagt Jesus nein, steinigt sie nicht. Dann missachtet er das Gesetz des Mose. Und dann hat er sein eigenes Urteil gesprochen. Dann ist klar, er achtet nicht auf das Wort Gottes. Er ist ein Gesetzloser. Sagt er ja, dann wird die Menge nicht mehr zu bremsen sein und die Frau im nächsten Moment gesteinigt. Später wird es heißen, Jesus hat es doch befohlen. Damit wird er einerseits seinen Ruf als barmherziger Freund der Sünde verlieren und er würde sich nach römischem Recht strafbar machen. Wie auch immer, die Antwort Jesu wird unweigerlich einen Sturm auslösen. Ab jetzt wird es heißen, vor und nach diesem Geschehen. Danach wird nichts mehr sein wie vorher. Die Situation ist auf dem Höhepunkt, versteht ihr? Alle Augen richten sich auf Jesus. Und? Jesus, was sagst du jetzt? Jesus beugt sich vor und er schreibt mit dem Finger auf die Erde. Jesus, bitte, was bedeutet das? Wendet er sich einfach ab, weil er damit nichts zu tun haben will? Versucht er irgendwie Zeit zu gewinnen? Der Text selber gibt keine sichere Erklärung. Aber Jesus war ja im Alten Testament bewandert, die Schriftgelehrten auch. Da heißt es in Jeremia 17,13, alle, die dich, Herr, verlassen, müssen zu Schanden werden. Und jetzt kommt's. Und die Abtrünnigen, die Sünder, müssen auf die Erde geschrieben werden. Weiß das? Zeigt Jesus damit, dass er die Namen aller auf die Erde schreibt? Gibt er den im Alten Testament bestens bewanderten Pharisäern und Schriftgelehrten die Zeit nachzudenken? Bevor ihr den nächsten Schritt geht, fragt euch, ob ihr nicht ebenfalls zu denen gehört, deren Name auf den Sand geschrieben ist, müsstet ihr nicht genauso wie diese Frau hier stehen? Aber umso mehr ist der Anfang von Vers 7 hier wichtig. Da heißt es im Griechischen hoste epimenon. Das heißt, sie blieben hartnäckig. Sie bewegten sich keinen Millimeter. Nein, Jesus, jetzt nicht.
Jetzt lassen wir uns auf keine Frage von dir ein. Wir wollen immer noch von dir eine Antwort haben. Mach schon, du bist doch schon schachmatt. Sie haben den Trumpf immer noch in der Hand. Johannes erzählt weiter, Jesus richtet sich auf. Wisst ihr, das Gespräch mit ihnen ist Jesus nicht peinlich. Er weicht nicht aus. Jetzt kommt er auf Augenhöhe. Jetzt schaut er ihnen allen ins Gesicht. Die Situation ist zum Zerreißen. Was wird geschehen? Und dann sagt Jesus diese wenigen Worte. Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Und jetzt ist Stille. Es ist diese Stille, wenn Gott spricht und Menschen von Gottes Wort getroffen sind. Jesus bückt sich wieder und schreibt auf die Erde. Er bleibt still. Und keiner wagt es, noch irgendetwas zu sagen. Und irgendwann dann verlässt der Erste, einer von den Ältesten, einfach still den Platz. Das muss eindrücklich gewesen sein. Und dann einer nach dem anderen. Der Nächste und der Nächste und der Nächste. Die Antwort Jesus könnte wie ein guter Trick erscheinen, aber wenn wir uns bewusst machen, wer diese Pharisäer, diese Schriftgelehrten waren, dann erscheint mir das unwahrscheinlich. Die Pharisäer hatten ein gutes Selbstverständnis, ein gutes Selbstbewusstsein. Sie haben sich niemals als sündlos verstanden, aber als gerecht. Es war für sie auch das Normalste der Welt, andere nicht nur zu be, sondern auch zu verurteilen. Das war für sie ganz normal. Sie waren es zudem gewohnt, in hitzigen Debatten zu stehen. Keiner konnte sie so leicht in Verlegenheit bringen. Zudem hätten sie mit vollem Recht sagen können, und jetzt passt auf, sie hätten mit vollem Recht sagen können, dass derjenige, der eine Ehebrecherin steinigt, sündlos sein muss, wird im Gesetz des Mose an keiner Stelle gefordert. An keiner. Also Jesus, noch einmal, was sollen wir tun? Versteht ihr? Mit Gottes Wort hätten sie argumentieren können. Warum tun sie es nicht? Warum schweigen sie? Warum gehen sie? Ich glaube, was Johannes hier beschreibt, ist ein heiliger Moment. Offensichtlich waren diese schriftgelehrten Pharisäer im Herzen getroffen, von Gott getroffen. Mit ihrem Gehen räumen sie ein. Ja, wir sind Sünder. Und auch wenn wir das Wort Gottes auf unserer Seite hätten, wir haben keine Legitimation. Und deshalb verlassen sie den Platz, einer nach dem anderen. Am Ende ist Jesus ganz allein mit dieser Frau.
Ist auch seltsam, oder? Warum ist sie noch da? Warum hat sie die Chance nicht ergriffen, einfach zu gehen, sich davonzuschleichen? Niemand hätte es bemerkt. Was mag jetzt in der Frau vorgehen? Ist sie noch voller Angst, voller Scham? Hat sie eine Ahnung, vor wem sie steht, womit sie rechnen muss? Wird dieser Jesus ihr jetzt eine Standpauke halten, wo sie allein sind? Wird er vielleicht einen Stein aufheben? Und dann heißt es, er richtet sich auf. Das ist das Erste. Jesus bleibt nicht in abgewandter Haltung zu ihr. Er wendet sich der Frau zu. Und dann stellt er zwei Fragen. Wo sind sie geblieben? Hat dich keiner verurteilt? Wo sind sie geblieben? Diese Frage ist so heilsam. Wo sind sie, die meinten, sie haben Recht dazu, über dich herzufallen, dich niederzutreten, dich zu verurteilen? Versteht ihr? Jesus sagt damit, Frau, schau, in meiner Gegenwart, wenn du in meiner Gegenwart bist, hat niemand das Recht,
auf dir herumzutrampeln. Du, wenn du in Jesu Gegenwart bist, hat niemand das Recht, dich zu verurteilen. Was für ein Evangelium. Und dann die zweite Frage, hat dich niemand verurteilt? Ist denn in ganz Jerusalem kein Mensch, der es wagt, ein Urteil über dich zu sprechen? Es waren doch so viele hier. Es waren die Schriftgelehrten, die Pharisäer, es waren alle hier. Ist nicht einer da? Zum ersten und einzigsten Mal in dieser Geschichte redet jetzt die Frau und sie sagt, niemand, Herr. Das sind wenige Worte, aber so befreiend. Die Frau darf selber die Antwort geben, niemand, Herr. Obwohl es vom Gesetz her möglich gewesen wäre, in deiner Gegenwart, wagt es niemand, mich zu verurteilen. Aber die Situation ist noch nicht geklärt. Einer ist noch da. Einer ist nicht gegangen. Ist uns bewusst, wer dieser eine ist? In Johannes 8,46 sagt Jesus, kann mir einer von euch auch nur eine einzige Sünde nachweisen? Paulus in 2. Korinther 5,21, denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen. Petrus sagt in 1. Petrus 2,22, er hatte keine Sünde getan, keine Lüge ist je über seine Lippen gekommen. Johannes bezeugt in 1. Johannes 3,5, doch ihr wisst ja, dass Christus Mensch wurde, um uns von unseren Sünden zu befreien. Und er selbst war ohne jede Sünde. Im Hebräerbrief 4,15, im Gegensatz zu uns hat er nie gesündigt. Jesus war der Einzige, der das Recht hat, weil er ohne Sünde war. Er hätte die Legitimation, den Stein zu nehmen und auf sie zu werfen. Wer war es, der hier geblieben ist? Er ist Gott in Jesus, dem Sohn. Gott, von dem doch die Juden im Psalm 90 bekannten, ja, durch deinen Zorn vergehen wir, schnell geht es mit uns zu Ende. Unsere Schuld liegt offen vor dir. Auch unsere ganzen Verfehlungen bringst du ans Licht. Dein Zorn lässt unser Leben verrinnen. Schnell, wie ein kurzer Seufzer, ist es vorbei. Doch wer kann begreifen, wie gewaltig dein Zorn ist? Und jetzt? Diese Frau steht vor Jesus, dem Sohn Gottes. Und jetzt? Jesus gibt eine dreifache Antwort. Erstens, ich verurteile dich nicht. Das ist Gott in Jesus. Gegen alle religiöse Logik verurteilt er die Frau nicht. Noch mehr, er schützt sie, wo sie in größter Gefahr ist. Und noch mehr, es dauert nicht mehr lang. Dann wird er seine Hände für sie ausbreiten, lässt sich festnageln für ihre Schuld. Er trägt ihre Schuld, er zahlt, auch für ihren Ehebruch. Ich verurteile dich nicht, das ist Gottes Wort für alle, die den Mut haben, im Licht Gottes stehen zu bleiben. Für die gilt, was Paulus später sagen wird, Römer 8, 33. Wenn du in Jesu Nähe bleibst, nicht davonläufst, dann gilt das für dich. Wer will es noch wagen? Das meint genau das. Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat. Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist noch jemand hier, der sie verurteilen könnte? Ist noch einer geblieben? Nein. Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Was für ein Evangelium an diesem Morgen. Ein zweites. Du darfst gehen. Das bedeutet, Frau, du bist frei, du bist nicht mehr gefesselt an deine Schuld. Ich, Gott in Jesus, hätte das Recht, dir diese Sünde anzurechnen, aber ich tue es nicht. Gehe, lebe, lass dich davon nicht binden. Geh, denn niemand hat das Recht, dich zu verurteilen. Kurz darauf wird Jesus in Johannes 8 sagen, wer Sünde tut, ist ein Gefangener der Sünde. Aber wen der Sohn frei macht, der ist frei. Das ist die Freiheit der Kinder Gottes. Gottes Angebot. Er kann und will uns frei machen. Wenn wir vor ihm stehen bleiben, ehrlich werden, wenn wir nicht davonrennen, braucht es gar nichts, gar keine Leistung. Er hat es getan. Er hat uns frei gemacht. Doch dabei bleibt es nicht so stehen. Es ist zu wenig, nur die Vergebung und Freiheit in Anspruch zu nehmen. Jetzt kommt das dritte Wort. Sündige von jetzt an nicht mehr. Das können wir allerdings erst dann hören, wenn wir um die Gnade und Vergebung wissen, wenn wir wissen, dass wir mit all unserer Schuld in seine Gegenwart treten dürfen. Für die Frau meint das zuallererst, dass sie ihr Leben in Ehebruch aufgeben soll. Und das ist hier ganz konkret gemeint. Wenn sie es ernst nimmt, dann wird sie in ihrem Leben einiges ändern. Sie wird ihren Kleiderschrank durchforsten und manches wegschmeißen. Sie wird manchen E-Mail-Kontakt löschen. Sie wird zu einigen Männern aus ihrer Bekanntschaft deutlich auf Abstand gehen. Sie wird zukünftig anders leben. Es bedeutet aber noch viel mehr. Die eigentliche Sünde der Menschen ist nach Jesu Worten Johannes 16, 9, dass sie nicht an mich glauben, dass sie nicht mit mir in Verbindung sind. Jesus ruft die Frau zu einem Leben in der Nachfolge. Aber doch bleibt ja die Frage, wird sie es schaffen, nicht mehr zu sündigen? Und genau hier liegt die Antwort. In der Nachfolge, in der Nähe Jesu ist beides. Hier ist zum einen die Kraft zur Veränderung. Die Möglichkeit, aus alten Bahnen wirklich herauszukommen, auszubrechen. In der Beziehung zu Jesus ist die Möglichkeit, sündige Gewohnheiten aufzugeben. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Das ist Angebot, das ist aber auch Herausforderung für jeden. Leb in enger Gemeinschaft mit Jesus. Dann führt er dich Stück für Stück heraus, verändert dich mehr und mehr. Doch in seiner Nähe ist ebenso Vergebung und Gnade. Hier ist Gott, der uns immer wieder annimmt, zu dem wir immer wieder kommen dürfen mit unserer Schuld. Denn nirgends sind wir sicherer als bei dem, der sagt, dann verurteile ich dich auch nicht. Johannes erzählt diese Geschichte so, dass es am Ende nur zwei Möglichkeiten gibt zu reagieren. Du kannst es machen wie die Pharisäer und Schriftgelehrten. Vielleicht betroffen sein, aber dich davonschleichen. Und etwas später verurteilen sie Jesus, hängen ihn ans Kreuz, bei aller Betroffenheit. Mit dem Wort Gottes in der Hand. Oder aber du nimmst die andere Rolle ein, die Rolle dieser Frau. Du bleibst vor Jesus stehen und sagst, okay Jesus, diese Frau, das bin ja ich. Ich hätte es nicht verdient, weil du dieser heilige Gott bist. Aber ich nehme es an, dass du sagst, dann verurteile ich dich auch nicht. Ich wünsche Ihnen an diesem Morgen, dass Sie sich konkret entscheiden. Und ich kann Ihnen sagen, es gibt nichts Besseres, als vor Jesus ehrlich stehen zu bleiben und zu sagen, ja, danke, ich möchte beten. Jesus, es ist unglaublich, dass du der Heilige, der Gerechte, der den Stein in die Hand hätte nehmen können, so gnädig bist. Gib uns den Mut, dass wir nicht vor dir ausweichen, dass wir dir nicht davonrennen, dass wir in deinem Licht stehen bleiben, auch wenn da manche Sünde, mancher Makel deutlich wird. Danke, dass du den Stein nicht in die Hand nimmst, dass du dich dafür ans Kreuz hast nageln lassen. Gib uns den Mut, in enger Gemeinschaft mit dir zu leben, damit du uns verändern kannst, Stück um Stück. Aber danke, dass es noch immer gilt, egal wie lang wir schon in der Nachfolge stehen und wie oft wir noch immer scheitern, dass du uns nicht verurteilst. Amen.